Falls dich interessiert, was wir schon alles so hatten, dann kannst du gerne mal darüber laufen nach dem Gottesdienst und mal lesen, was wir so bis jetzt schon alles festgehalten haben. So haben wir zum Beispiel letztes Mal darüber nachgedacht, dass Paulus die Kolosser daran erinnert, dass er sagt, ihr habt Christus eigentlich erkannt, ihr habt an ihn geglaubt und eigentlich ist er euer Herr, euer Haupt, also euer Kopf. Und er sagt, aber ich mache mir Sorgen, dass ihr kopflos werdet. Also, dass ihr ein Stück weit Christus beiseite stellt. Vielleicht ihn nicht ganz verlasst, aber doch beiseite stellt. Und damit seid ihr kopflos. Jemand anderes, irgendetwas anderes, sei es eure eigenen Ideen und Gedanken oder sei es Gedanken dieser Welt, Philosophien dieser Welt, die beherrschen euer Handeln und euer Denken. Und das ist ein Problem, sagt er. Und so erinnert er sie daran, dass er ihr Haupt, ihr Kopf ist und sie sind sein Körper, sie gehören zusammen. Und heute wollen wir uns mit den nächsten Versen von Vers 21 bis 23 beschäftigen. Dort, nachdem er sie erinnert hat, dass er ihr Haupt ist, erinnert er sie an wieder etwas anderes und Wichtiges. Und wir wollen die Texte gemeinsam lesen und dann schauen, woran erinnert er sie noch? Und vor allen Dingen, worauf richtet er sie aus? Kolosser 1, die Verse 21 bis 23. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und untadelig und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der gesamten Schöpfung, die unter den Himmeln ist und dessen Diener ich, Paulus, geworden bin. In diesen kurzen Versen schaut Paulus einmal zurück in die Vergangenheit, also was war. Er schaut in die Gegenwart, was ist. Und er schaut auch in die Zukunft, was sein wird. In diesen kurzen Versen tut er das. Und man merkt wieder, hier ist ein Meister am Werk. Also um das auszudrücken, bräuchte ich wahrscheinlich einige Seiten, wenn das überhaupt reichen würde. Er fasst das in einigen kurzen Versen zusammen. Das birgt natürlich dann wiederum die Schwierigkeit, das wieder auszugraben und zu schauen, was genau meint er da. Und er beschreibt hier den Wahrzustand. Also was war denn? Ihr erinnert euch, er ist euer Haupt, aber was war denn vorher, bevor ihr Christus kanntet? Und er sagt, ihr wart feindlich gesinnt, sagt er hier. Und ihr wart ihm entfremdet. Und dieses Wort entfremdet, das bedeutet nicht einfach, ihr kanntet ihn ein bisschen und jetzt seid ihr euch nicht mehr ganz so sicher, sondern dieses entfremdet bedeutet, ihr wolltet mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ihr wolltet eure eigenen Werke tun. Ihr wolltet das tun, was euch gut gefällt und nicht das, was ihm gefällt. Und damit es da keine Missverständnisse gibt, dass es nicht um eine Freundschaft geht, die ein bisschen kalt geworden ist, bestärkt er das hier und sagt, feindlich gesinnt. Also Gesinnung, das ist so ein Wort, das benutzen wir vielleicht nicht mehr so oft, aber das drückt aus, meine Haltung gegenüber jemandem, mein ganzes Denken, mein ganzes Verhalten, alles, was ich bin, steht dem anderen in Feindschaft gegenüber. Also keine Freundschaft, sondern echte Feindschaft. Wusstest du, dass bevor du Christus kanntest oder wenn du Christus nicht kennst, dass die Bibel sagt, ihr seid Feinde? Das ist schon ein hartes Wort eigentlich. Also er erinnert hier die Kolosser und sagt, einst wart ihr Feinde, jetzt gehört ihr dazu. Aber das war nicht immer so. Früher war das sogar so, dass nur das Volk Israel dazugehörte. Alle anderen, die nicht zu Israel gehören, Feinde Israels und Feinde Gottes. Das heißt, er sagt, ihr wart ausgeschlossen aus der Gemeinschaft mit Gott. Selbst wenn ihr es versucht hättet, Gemeinschaft mit Gott zu haben, es hätte nicht geklappt. Im Alten Testament ist es so, wenn du Frieden mit Gott haben wolltest, wenn du Gemeinschaft mit Gott haben wolltest, dann musstest du ein Opfer bringen. Also ich kam mit einem Tier, das musste rein, ohne Fehler, es musste perfekt sein. Und dieses Opfer musste gebracht werden, damit du Gemeinschaft mit Gott haben konntest. Also damit du dorthin kommst, wo er ist. Und wenn jemand kam und der hat dieses Opfer nicht gebracht, der hat gesagt, ach, ist doch egal, das passt schon. Ich bin eigentlich ein ganz, ganz netter. Und du kamst dann in diese Gegenwart Gottes, dann konnte es passieren, dass du tot umgefallen bist. Weil da jemand versucht hat, mit Gott Gemeinschaft zu haben, der nicht mit Frieden in ihm ist, wo Feindschaft ist. Und Paulus sagt, Jesus ist dieses Opfer. Dieses Opfer ist nötig, damit du nicht mehr Feind bist. Also Feindschaft, Gesinnung, also alles, was ich denke, all meine Pläne, alle meine Absichten waren gegen Gott. Sind deine Absichten immer so schlecht? Sind unsere Absichten, auch bevor wir Christus kannten, ganz, ganz böse immer? Ich habe einen interessanten Satz gehört. Der Teufel ist nicht gegen Moral. Der Teufel ist nicht gegen gute Moral. Der Teufel ist nur gegen Jesus. Also verhalte dich ruhig nett und freundlich und gut. Sei nett zu den Nachbarn, sei nett zu deiner Frau, sei ein guter Arbeitnehmer und ein guter Arbeitgeber. Dagegen hat er gar nichts. Aber wehe, du willst etwas mit Christus zu tun haben. Das findet er gar nicht gut, weil das letztendlich verändert uns. Das heißt, all meine Pläne, die auch vielleicht gar nicht so schlecht sind, wenn sie nicht Gottes Pläne sind, nicht das, was Gott will, dann ist es am Ende trotzdem schlecht. Es ist trotzdem am Ende Feindschaft, weil ich meine eigenen Pläne mache und diesen Plänen nachfolge. Und die Bibel sagt, das Ergebnis dieser Pläne wird immer letztendlich der Tod sein. Ich kann mir das gut ausmalen, aber es funktioniert nicht. Und so erinnert er sie daran und sagt, das war einmal, so wart ihr. Und es gibt Bibelstellen, wo dann beschrieben wird, wie Menschen ohne Gott sind. Und wenn man das sich so liest, dann denkt man sich, meine Güte, das klingt echt hart. Verleumder, Ehebrecher, Mörder, Lügner. Und dann lese ich das und denke mir, echt, so schlimm war ich? Und dann steht der nächste Vers, so seid ihr gewesen. Und ich stelle fest, okay, vielleicht nicht alles, aber ja, doch, das passt. Und wenn ich mir dann die Gesellschaft angucke, unsere Gesellschaft, was bei uns so los ist, sind diese Menschen alle so, dass sie ganz, 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 ganz böse Pläne verfolgen? Nicht unbedingt. Es gibt Menschen, die suchen nach Liebe. Ist Liebe böse? Eigentlich nicht. Aber wie sie nach dieser Liebe suchen, das ist tatsächlich böse. Und das merken wir. Menschen suchen nach Erfüllung. Ist Erfüllung meiner Wünsche böse? Eigentlich nicht. Aber dann merkt man auf einmal, mit welcher Herzenshaltung tun sie das. Jesus sagt, ich werde sterben oder ich bin gestorben, damit du lebst. Heutzutage in unserer Gesellschaft und selbst in christlichen Kreisen gehen wir hin und sagen, Abtreibung ist okay. Und dort heißt es, du musst sterben, damit ich leben kann. Du musst sterben, damit ich Erfüllung finden kann. Du passt nicht in meine Pläne und deswegen musst du sterben. Und auf einmal wird aus einem Wunsch, aus etwas, was wir als gut ansehen würden, das sind Menschen, die streben nach Erfüllung. Und auf einmal stellen wir fest, wie böse dieser Wunsch eigentlich ist. Das ist Feindschaft mit Gott. Und wenn du diesen Menschen erzählst, dass Gott das nicht gut findet, dann würden sie dich am liebsten verprügeln. Oder Schlimmeres. Wenn du vor Abtreibungskliniken auch nur ein Schild hochhältst, dass es nicht so gut ist, dann würden sie dich am liebsten steinigen. Sie hassen es. Das ist dieser Ausdruck. Das bedeutet Feindschaft mit Gott. Da sind Menschen, die wollen nicht hören. Und wir waren auch mal so. Er sagt, ihr Kolosser, ihr wart auch mal so. Aber zum Glück ist das Vergangenheit. Und er geht weiter und sagt, aber es gibt eine Gegenwart, also das, was ist. Und er sagt, aber in dem Leib seines Fleisches durch den Tod Jesu Christi wurdet ihr versöhnt. Also er sagt, hier wurde ein Opfer gebracht, du wolltest nicht und du konntest nicht mit Gott Gemeinschaft haben, weil ihr wart Feinde. Es brauchte einen Friedensstifter, der euch wieder versöhnt. Und Paulus sagt, Christus ist dieser Friedensstifter. Er versöhnt euch. Er selbst hat sich hingegeben. Uns ist, glaube ich, jedem klar, für Schuld muss bezahlt werden. Also wenn wir irgendwas erleben in unserer Gesellschaft, in unserem Leben, wo wir unfair behandelt werden, dann wollen wir Gerechtigkeit. Wenn wir erleben, dass jemand das Gesetz bricht, dann ist uns klar, dafür muss man gerade stehen. Also für Schuld muss bezahlt werden. Wer bezahlt, das ist eben die Frage. Und die Bibel ist voll davon, dass sie sagt, diese Schuld ist so hoch zwischen dir und Gott, die kannst du gar nicht bezahlen. Aber Jesus sagt, ich will diese Schuld bezahlen. Und das ist das Kreuz, das ist sein Blut, das er vergossen hat. Und er sagt, und so wurdet ihr von Feinden zu Kindern Gottes. Das ist der Kontrast zwischen so war es einmal und so ist es. Und er erinnert die Kolosser noch einmal dran, die ja tatsächlich diesen Christus ein Stück weit vergessen, verlassen. Er sagt, das ist eigentlich derjenige, der euch verändert hat. Ihr fragt, ob Engel oder andere Dinge euch helfen können. Nur dieser Christus. Also was ist unser Zustand? Wir sind nicht mehr Feinde Gottes. Wir sind versöhnt. Möchtest du das erleben? Dafür brauchst du Christus. Jeder einzelne von uns. Das heißt, wenn der Mensch Christus erkennt, wer er wirklich ist, der Schöpfer des Universums, das Haupt der Gemeinde und dein Erlöser, dein Retter und auch dein Herr, dann wirst du Veränderung erleben. Und dann stellen wir auf einmal fest, dass unsere Vergangenheit ganz schön hässlich ist. Viel hässlicher, als ich mir das vorher gedacht habe. Bevor ich zu Christus gekommen bin, habe ich eigentlich immer gedacht, ich bin eigentlich ganz okay. Bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, so schlimm kann ich nicht sein. Aber wenn du dann zu Christus kommst und er dir zeigt, wie deine Vergangenheit ist, dann siehst du erst, wie hässlich es war. Also die Vergangenheit ist hässlich. Die Gegenwart ist herrlich. Denn der Kolosserbrief sagt, das, was Christus uns geschenkt hat, die Hoffnung, die wir im Himmel haben, dass wir eines Tages heilig, also ohne Sünde dastehen werden, er sagt, das ist schon Realität. Du kannst jetzt schon so leben. Jetzt schon sind wir heilig. Oder zumindest könnten wir es sein. Gott hat uns geheiligt, abgesondert von der Sünde, aber oft ist es so, dass wir das Problem sind, dass wir diese Sünde noch nachlaufen. Aber er sagt hier, Gott hat es gemacht, ihr, das ist die Gegenwart, das ist das, was du erleben darfst. Und es heißt hier Friedensstifter. Es heißt hier, er ist derjenige, der versöhnt hat. Und überleg mal, wenn es da einen gibt, der etwas tun kann, und zwar von einem, der Feind Gottes ist, zu einem Kind Gottes zu machen. Das ist würde ich sagen, das größte Wunder, das es gibt. Glaubst du, dass es dann irgendwas dazwischen gibt, was er nicht tun kann? Dass es irgendwas in deinem Leben gibt, wo er keinen Frieden schaffen kann? Das ist etwas, was wir glauben müssen. Also Vers 23 sagt, das ist das Evangelium, daran glaubt. Das heißt, der Frieden, den Gott uns schenken kann, er soll auch in unserem Leben wirksam sein. Und ich finde das wirklich interessant, wenn ich mein Leben betrachte, dann erlebe ich, dass es nicht immer so dieser Realität entspricht. Dass es in unserem Leben tatsächlich Menschen gibt, mit denen wir nicht in Frieden sind. Dass es Lebenssituationen gibt, wo wir keinen Frieden erleben. Jeder hat wahrscheinlich schon erlebt, dass man etwas sagt und der andere ist verletzt und man sagt, das habe ich gar nicht so gemeint. Ja. Bei mir und meiner Frau passiert das sehr oft, dass ich sage, das habe ich gar nicht so gemeint. Also da ist eine Schuld und die muss bezahlt werden. Und wenn ich sage, das habe ich nicht so gemeint, dann muss sie die Schuld bezahlen. Es ist wirklich wichtig, wie ich es gemeint habe. Also das ist nicht Friedensstifter. Das ist eigentlich, ich sehe mich im Recht und den anderen im Unrecht. Und das ist das, was ich letztlich sehe. Das ist nicht Friedensstifter. Das heißt, wenn Gott zwischen uns Frieden geschaffen hat, zwischen Gott und Mensch, dann sind auch wir aufgerufen, Frieden zu schaffen. Zwischen einander. Sei es hier in der Gemeinde, sei es in der Familie, zwischen den Kindern und den Eltern, zwischen den Ehepartnern, sei es zwischen den Arbeitnehmern, sei es zwischen irgendwo, wo du unterwegs bist, in der Uni, wo auch immer, zwischen Freunden. Und oft ist es so, dass wir nicht wirklich Frieden stiften, sondern wir versuchen, das eher unter den Teppich zu kehren. Dass wir sagen, wenn ich nur lang genug warte, dann wird das sich schon erledigen. Das ist nicht der Frieden. Oder wir sagen, ja, wir sind ja Christen, du musst mir vergeben. Das ist immer so meine Haltung. Du musst mir vergeben, egal was ich gemacht habe. Das ist auch keiner, der Frieden stiftet. Das ist eigentlich jemand, der Unfrieden stiftet. Und Paulus sagt, Christus hat euch versöhnt. Nicht nur zwischen Gott, sondern zwischeneinander. Und wenn das in unserem Leben nicht Realität ist, dann liegt es nicht daran, dass Gott nicht fähig dazu ist. Denn wenn er dieses Wunder tut, von Feind zu Freund, zwischen Gott und Menschen, dann kann er auch das Wunder tun, von Mensch zu Mensch. Das heißt, nicht er ist das Problem, sondern ich bin das Problem. Wir sind aufgerufen, Frieden zu machen. Jesus kann uns dort verändern. Aber wir müssen darum beten, dass er uns auch in unserem Denken und in unserer Haltung verändert. Also dieses, das habe ich nicht so gemeint, drückt eigentlich eine Haltung, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ich falsch gehandelt habe, sage ich damit. Im Deutschen sagen wir oft, der Ton spielt die Musik. Ja. Das, was ich sage, das, wie ich es sage und vor allem auch die Zeit, wann es dran und wann nicht. Bin ich die richtige Person? Es gibt so viele Dinge, die wir beachten können, um Frieden zu stiften und zu schaffen. Aber ich stelle fest, es hapert selten an diesen Dingen. Meistens hapert es daran, welche Haltung habe ich. Ich habe das Gefühl, dass ich im Recht bin. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Ich habe das Gefühl, dass der andere erst gewisse Schritte gehen muss, bevor wir Frieden schaffen können. Und auch das ist etwas, meine Haltung, meine falsche Haltung. Das heißt, wenn wir Friedensstifter haben wollen, müssen wir uns Gott als Beispiel nehmen. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, also ich will Frieden, aber wenn du auch Frieden willst, ja, dann sieh mal zu. Es heißt in der Bibel, als wir noch seine Feinde waren, hat er uns geliebt. Er begegnet uns, wenn wir noch seine Feinde sind. Das heißt, er wartet nicht darauf und sagt, ja, wenn du willst, okay, wenn nicht, Pech gehabt. Weil die Bibel sagt, wenn Gott nicht rufen würde, wenn Gott nicht ziehen würde, niemand würde zu ihm kommen. Und wenn wir uns dieses Beispiel nehmen und wirklich glauben, er hat Frieden gemacht, dann dürfen auch wir auf diese Art und Weise Friedensstifter sein. Wenn wir uns so drüber nachdenken, hier in der Gemeinde, wo sind Menschen, wo ich eigentlich weiß, ich müsste eigentlich Frieden stiften. Ich müsste irgendwie auf diesen Menschen zugehen, weil ich merke, da steht was zwischen uns. Und wir Christen, ob es nun gut ist oder nicht, tun oft so, als wäre alles in Ordnung. Nein, nein, das passt schon so. Alles ist gut. Aber eigentlich ist nichts gut. Und manchmal machen wir das wirklich aus dieser falschen Annahme, so wird Frieden gemacht. Einfach nicht drüber reden. Manchmal ist es aber auch unser Hochmut, unser Unwille, sich mit diesem Menschen oder mit der Situation auseinanderzusetzen und es einfacher zu sagen, ist schon gut, und diesen Menschen dann einfach zu meiden. Ich meine, wir sind nicht so groß, aber wir sind groß genug, dass wir uns doch meiden können irgendwie. Ich kann ja Kaffee mit jemand anderem trinken. Das heißt, woran Paulus sie erinnert, das wart ihr einmal, jetzt ist ein neuer Zustand. Und das gilt. Und wenn der Ist-Zustand ein anderer ist, dann bin ich das Problem und ich darf zu ihm kommen, ich darf Buße tun und vor allen Dingen darf ich ihn darum bitten, dass er meine Haltung dem gegenüber verändert. Und das Schöne ist, Paulus bleibt nicht nur da, sondern er schaut auch in die Zukunft, also was sein wird. Und es heißt hier, was hat Christus vor, was ist sein Plan? Er will uns vor sein Angesicht stellen, und zwar rein, untadelig und heilig. Also er will uns vor sein Angesicht stellen, so wie er uns jetzt schon sieht. Wusstest du, wenn Jesus dich anschaut, dass er sagt, ich habe Wohlgefallen an dir, du gefällst mir. Und zwar nicht, weil du so toll bist, sondern weil jeder, der in Christus ist, gereinigt ist durch sein Blut. Wenn er mich anschaut, dann sieht er Christus. Wenn er dich anschaut, dann sieht er Christus. Und deswegen sagt er, an dir habe ich Wohlgefallen. Du bist wunderbar. Das nimmt uns nicht aus der Verantwortung, dem nachzustreben, dass wir so werden, wie er uns jetzt schon sieht. Aber gleichzeitig nimmt es uns den Druck, zu sagen, wir müssen uns irgendwas erarbeiten. Wir können uns gar nichts erarbeiten. Es ist ein Geschenk Gottes und er ist der Garant dafür, dass wir vor ihm stehen werden. Und zwar heilig, untadelig und vor allen Dingen, interessant, unverklagbar. Wir selber sind richtig gut darin, uns selbst zu verklagen. Zu sagen, schon wieder habe ich versagt, ich bin nicht gut genug, so einen kann Gott nicht lieben und so weiter. Und wir verklagen uns oft selbst und denken, Gott wird es auch tun. Aber wenn es hier heißt, niemand kann euch verklagen, damit ist auch Gott eingeschlossen. Wer in Christus ist, der kann von Gott nicht verklagt werden, weil Gott selbst sagt, das ist genug. Der Teufel kann dich nicht verklagen. Im Alten Testament lesen wir, wie der Teufel vor Gott tritt und Hiob verklagt. Das Neue Testament sagt uns, das ist nicht mehr möglich. Durch das Blut am Kreuz kann der Teufel uns nicht mehr verklagen. Niemand kann das. Der Einzige, der das noch tut, bist du selbst. Und auch du kannst es eigentlich nicht. Und das ist die Zukunft, die er uns hier ausmalt. Du kommst vor diesen Gott, den Schöpfer des Universums. Und du stellst dich vor ihn. Und er sagt, du bist unverklagbar. Wäre das nicht herrlich? Olaf Latzel muss immer wieder vor Gericht, jetzt glaube ich schon wieder. Und es ist tatsächlich die eigene Kirche, die ihn verklagt hat. Und er kommt und stellt sich vor diesen Richter, wie gerne würde er hören, du bist unverklagbar. Das hört er nicht. Eigentlich versuchen sie alles, um ihn zu verklagen. Aber wenn wir vor diesen Gott des Universums stehen werden und in Christus sind, also diesen Glauben haben und diesen Glauben bewahren, dann wird es heißen, unverklagbar. Das ist die Zukunft, die er uns hier ausmalt. Und diese Zukunft dürfen wir hier jetzt schon leben. Das ist die Hoffnung, die wir letztendlich haben. Das heißt also, erinnert, was war? Wer waren wir? Unsere Vergangenheit war hässlich. Und er erinnert sie auch an die Gegenwart. Was ist denn? Unsere Gegenwart ist herrlich durch sein Blut. Und er bleibt dort nicht stehen. Er sagt auch, was wird denn sein? Und unsere Zukunft ist himmlisch. Das ist sein Versprechen, das Christus uns gibt. Das ist das Versöhnungswerk Jesu Christi. Und daran darfst du dich erinnern und darfst in dieser Kraft Friedensstifter sein. Wenn du irgendwas hast, wo du merkst, ja, stimmt, da müsste ich noch tun. Gemeinde, Familie, wo auch immer, dann warte nicht, sondern tu es und du wirst die Kraft unseres Herrn dafür haben. Amen.